Das ist ja bei Tamilen ist ja immer so, du hast ein bestimmtes Ablaufdatum, sag ich mal. Du bist ein bisschen im Kühlschrank und dann, wenn du in 3 Tagen nicht isst, bist du abgelaufen. Und genauso ist das mit den Tamilen bei der Hochzeit.
Bei uns gab es solche Andeutungen auch schon, dass man ja bald irgendwann mal heiraten muss.
Aber wie und was sich unsere Eltern da wirklich vorgestellt haben, habe ich noch nie so richtig durchgeblickt. Deshalb reden wir heute über den Prozess der arrangierten Ehe bei Tamilinnen.
Alam Ariyamal Kalei Vidadi.
Ja, das bedeutet quasi, pack deinen Fuß nicht rein, wenn du nicht weißt, wie tief es ist. Und ich finde, das passt ganz gut zu unserer heutigen Folge, wo es hauptsächlich um arrangierte Ehe geht, weil man sich da oft auch mal auf etwas einlässt, wovon man vielleicht noch nicht alle Seiten kennengelernt hat.
Damit starten wir in unsere Folge.
Ja, hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Abby.
Ich bin Mac.
Anfang, Mitte 20, da sind viele noch im Studium oder in der Ausbildung so richtig mitten im Leben. Da will man genießen, frei sein, sich ausleben, sich selbst finden und so weiter. Besonders für tamilische Mütter ist das aber die Zeit, in der sie sich ganz vorsichtig an ihre Kinder heranpirschen und so ganz subtil durch die Blume fragen, na, wie sieht's aus mit heiraten? Oft gehen Eltern auch ohne das Wissen der Kinder auf die Partnersuche und schmieden Hochzeitspläne. Das hat mir sogar Mac erzählt.
Ja, es war halt ganz komisch. Meine Eltern sind nicht direkt zu mir gekommen, sondern von meiner Mama, eine gute Freundin, die hat einfach bei uns zu Hause mal angerufen und hat so gesagt, ja, da sind so ein paar Anfragen gekommen. Und ich war erstmal so, was für Anfragen? Und dann war sie so, ja, ihr seid ja 3 Mädels zu Hause, also ne, ich habe noch 2 Geschwister und ja, es wäre ja ganz gut, wenn du dir ein bisschen Gedanken darüber machst. Du musst ja auch nicht jetzt sofort heiraten, aber wir können ja schon mal gucken, ob es jetzt passt oder nicht. Und ich war so überfordert mit der Situation, weil ich war Anfang 22 und ich habe noch meinen Bachelor nicht gehabt. Ich wusste gar nicht, was ich beruflich machen will. Ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht so gerade. Und das waren ja nicht meine Eltern, die mich darauf angesprochen haben, sondern irgendeine Freundin von meiner Mama. Und ich war super überfordert und ich weiß noch, dass ich geweint habe. Aber weil ich einfach so, weil ich überfordert war. Nicht, weil mich das irgendwie, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und das ist halt bei uns zu Hause, weil mein Papa immer schon, also er guckt halt Horoskope und so. Und das ist halt normal, dass arrangierte Ehen stattfinden und ich kriege das auch immer mit. Aber irgendwie, wenn es einem selber passiert, dann ist man erstmal so ein bisschen schockiert und rechnet nicht so damit. Und dann habe ich meine Eltern zur Rede gestellt, habe gesagt, was das soll. Und dann war meine Mama so, ja, ich habe mir schon gedacht, dass du so reagierst, deshalb habe ich dich auch nicht selber angesprochen. Und dann war es für mich auch kein Thema mehr, weil meine Eltern selber gesagt haben, ja, wir wissen eigentlich, wie du darauf reagierst. Ich weiß jetzt nicht, wie die Person drauf kommt, so, ne. Aber ich kann mir vorstellen, dass meine Mama sich Sorgen macht, weil wir 3 Mädels sind und weil ich schon 22 bin. Und ja, dass man ja langsam schon suchen kann, damit ich im richtigen Alter verheiratet bin. Aber ich habe denen klipp und klar gesagt, dass wenn ich heirate, dass ich das erst mache, nachdem ich meinen Master habe und dass ich mir momentan keine arrangierte Ehe vorstellen kann. Und dass, wenn ich dann so weit bin und wenn ich dann denke, ich finde niemanden selber, dass ich dann schon selber zu denen hingehen würde und fragen würde. Aber kann ich mir bei mir selber nicht vorstellen, weil man ja auch jetzt ein bisschen weiter ist. Aber damals war das so, ja, vielleicht ist das ja eine Option. Aber mittlerweile ist es keine Option mehr, aber trotzdem.
Heutzutage ist es für Eltern schon eher zu verkraften, wenn man dann trotzdem Nein sagt, sich selbst wen sucht oder es einfach sein zu lassen. Das ist dann aber gefundenes Futter für die tamilische Community, für den Klatsch und Tratsch auf der nächsten Großveranstaltung.
Die arrangierte Ehe bei Tamilinnen hat aber eine lange Tradition, die eben bis heute noch reicht. Teilweise wird sogar international vermittelt. Ein sogenannter Broker, der das Ganze nebenberuflich macht, wird mit dieser Vermittlung beauftragt. Mittlerweile gibt es aber auch richtige Vermittlungsagenturen. Der Broker bekommt dann das Jadeham, das ist eine Geburtenchart, auf der Informationen über die Planetenkonstellation zum Geburtszeitpunkt angegeben sind, ein Foto und die Vorstellung über den oder die Ehepartnerin. Zum Beispiel wie gebildet, welche Kaste und auch äußerliche Merkmale. Bei der Suche nach einer Frau wird auch angegeben, wie viel Mitgift die Eltern des Zukünftigen erwarten. Bei Männern sind oft die finanzielle Sicherheit und der Beruf das Wichtigste. Bis vor, ich sag mal, zwei Generationen vor uns waren Altersunterschiede bis zu 15 Jahren durchaus auch üblich.
Wenn die Eltern jemanden finden, der in Frage kommt, muss jetzt das Jadhram, also die Geburtenscharte, verglichen werden. Das nennt man dann Purtam, also inwieweit es zusammenpasst. Das Ganze kann man im Panjangam nachlesen, eine Art Horoskop-Nachschlagewerk. Und damit beschäftigt sich der 59-jährige Vijaya Kumar, seit er kurz vor seinem Schulabschluss in Jaffna stand.
Damals hat meine Mutter meine Geburtenchart an einen Astrologen gegeben. Und der sagte, dass ich auf dem Weg zur Abi-Prüfung krank werden würde oder mich irgendwelche Hindernisse erwarten würden, sodass ich die Zulassung zur Universität nicht erhalte. Aber ich war damals natürlich so stur und fest davon überzeugt, dass ich meine Zulassung beim ersten Mal bekomme. Ja, und so kam es dann natürlich aber auch. Der Astrologe hatte also recht.
Danach hat er sich das alles quasi im Selbststudium beigebracht. Seit er in Duisburg lebt, wurde er auch schon einige Male angefragt, ob er Jadhrams vergleicht. Uns hat er gesagt, dass er sich dabei vor allem die folgenden 12 Punkte anschaut. Das vergleicht die Planetenkonstellationen im Allgemeinen. Hier werden die Geburtssterne verglichen. Hier wird geschaut, ob bestimmte Charaktereigenschaften zusammenpassen. Das bestimmt das Potenzial, als Paar Kinder zu bekommen. Ist auch bekannt als Taliportam und steht für Wohlstand. Mit diesem Portam bestimmt man auch, was für eine Art Anhänger das Tali für die Hochzeit bekommt.
Joniportam.
Das steht für die sexuelle Befriedigung in der Ehe. Verglichen wird das anhand von Tieren, die im Panjangam dem Sternzeichen und dem Geburtsstern zugeordnet sind.
Also wenn einer eine Katze für Joniportam hat, also für die sexuelle Befriedigung, und der andere eine Maus, dann werden diese beide nicht zusammenpassen. An dieser Tatsache werden diese Dinge getrennt.
Hier erfährt man, ob man viele oder wenig Kinder in der Ehe bekommt. Vijaya Kumar hat uns erklärt, dass das anhand von Pflanzen zugeordnet wird.
Oft sagen das Ältere auch so. Virjam, also Fruchtbarkeit, wird von Pflanzen bestimmt. Weiden zum Beispiel sind Bäume mit Milchsaft. Amla-Bäume nicht. Wenn einer dann eine Weide ist und der andere eine Amla, dann bekämen sie nicht viele Kinder. Bei Seidenpflanzengewächsen zum Beispiel fließt so viel Milchsaft aus dem Pflanzenkörper, da geht man von einer hohen Fruchtbarkeit aus. Und ich würde auch sagen, dass das stimmt. Meine Mutter ist nämlich laut ihrem Jadhram ein Seidenpflanzengewächs und hat 11 Kinder geboren.
Das steht für zukünftige Generationen aus der potenziellen Ehe.
Rasi Adipadiportam.
Das steht für das Verständnis von Freude, Glück und Freundschaft der Ehepartner.
Vasiportam.
Das steht für Intimität und Anziehungskraft.
Rajaportam.
Dieses Portam sagt zum Beispiel etwas darüber aus, ob das Paar am Geburtsort wohnen bleiben wird oder ob das Zusammenkommen vielleicht sogar dazu führt, dass einer von beiden stirbt.
Vedaportam.
Dieses Portam steht für das Glück und die Freude in der Ehe.
Ayut-Portam.
Das kommt von Ayul und steht für Lebenszeit. Das sind also die Punkte, bei denen es eine gewisse Übereinstimmung geben muss, damit Eltern eine arrangierte Ehe bzw. erstmal die Verkupplung des Paares voranbringen. Dann ist natürlich noch die Frage, können sich die beiden tatsächlich riechen? Verstehen die sich? Wollen die das überhaupt? Bei einer Liebeshochzeit geht Vijaya Kumar davon aus, dass sowieso schon einige Portams stimmen und deswegen man nicht mehr noch nach den anderen Portams schauen muss. Hinter einer tamilischen arrangierten Ehe steckt also eine ganze Wissenschaft. Im Prinzip Astrologie. Die Ursprünge dieser Bräuche ordnet Vijaya Kumar aber den Aryan zu. Damit sind Menschen gemeint, die aus dem persisch-arabischen Raum noch vor der christlichen Zeitrechnung nach Indien und später auch in den tamilischen Raum umgesiedelt sind.
Also eigentlich verfolgen wir die Tradition der Arier. Aber es ist so, egal wer was sagt, man muss es hinterfragen und die Wahrheit erkennen und daraus Wissen produzieren. Auf dieser Basis akzeptieren Tamilinnen in der Gesellschaft das Panjangam. Es gab Prophezeiungen über alles Mögliche, bevor es überhaupt die Wissenschaft gab. Das wurde aber alles vernichtet. Und genau dadurch entstanden die Konflikte in unserem Land. Unsere Geschichte wurde vernichtet, unsere Erkenntnisse wurden vernichtet, Medizin und Astrologie wurden vernichtet. Deshalb können wir heute auch gar nicht mehr sagen, dass es die tamische Hochzeitsbräuche gibt. Wir setzen nur Bruchstücke von Bräuchen zusammen, die wir kennen. Wir haben aber das Wissen und den Ursprung darüber verloren.
Damit kommen wir wieder am selben Punkt aus wie auch bei unserer Hochzeitsfolge. Und zwar, dass die Arier, also die, die aus dem persischen Land, aus dem persischen Bereich nach Indien und dann auch nach Südindien ausgewandert sind und umgesiedelt, das alles umgesiedelt haben, irgendwie deren Traditionen mit reingebracht haben und das irgendwie so das Hauptding geworden ist.
Ja, und das Problem ist halt, weil es keine Literatur gibt und weil wir ja nicht wissen, woher das genau kommt, kann man das nicht mehr vom Tamilischen und quasi äußere Einflüsse, man kann es halt einfach nicht mehr trennen. Deshalb wird das einfach als Tamilisch angegeben. Aber man merkt ja schon an den Bezeichnungen, also Tamilinnen wissen, wenn die zuhören, ja, dass es keine tamilischen Begriffe sind. Man hört das halt einfach raus. Das sind Sanskrit-Wörter, die benutzt werden. Und daran merkt man ja schon, dass es nichts Tamilisches sein kann im Prinzip, wenn die Bezeichnungen schon nicht
passen. Ja. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, die mich seit der 11. Klasse in der Tamilschule, also in Tamlalium, sehr geprägt haben, wo ich einfach gesagt habe, es wird immer gesagt, Idadan Tamilmure, also das ist der tamilische Brauch. So wird das gemacht und deswegen machen wir das so weiter. Aber uns wird halt an sich, also uns wurde beigebracht, das ist gar nicht Tamilmure, sondern das kommt halt von woanders, was natürlich ja auch zu Tamilmure werden kann. Kultur verändert sich, klar, aber dass dann so darauf bestanden wird, dass es sich dann wieder jetzt für uns in Deutschland nicht mit der deutschen Kultur verbinden darf, verschmelzen darf, finde ich dann irgendwie wieder unfair. Also das quasi anzunehmen, die Vermischung Arier-Kultur, Tamil-Kultur ist in Ordnung, aber wenn sich jetzt Tamil-Kultur dann nochmal mit englischer, deutscher, französischer, was auch immer mischt, das ist dann No-Go. Das ist für mich halt einfach keine Begründung.
Ja, vor allem ist Kultur ja wandelbar und das ist ja auch okay, dass es so ist. Ich meine, es gibt keine reine Kultur oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es sowas gibt.
Ja.
Es sind eh immer irgendwelche Einflüsse da, weil die Welt sich immer verändert hat und vor allem in der heutigen Zeit, in der Globalisierung ist das ganz normal und ich denke, dass es vorher auch schon Veränderungen immer schon in der Kultur gab und sich daran festzuhalten, aber trotzdem so ein Doppelmoral halt einfach,
ja,
ne?
Ja.
So,
ich komme dann immer mit der Hippokratie!
Genau.
Keule.
Ja, genau. Das finde ich auch. Also da bin ich auch deiner Meinung einfach, ja.
Ja. Vijay Kumar ist Max Papa. Und dein Papa hat ja auch gesagt, mittlerweile braucht man gar nicht mehr diese ganzen Bücher, um Jadagam und Panjangam zu verstehen, studieren, sondern man kann im Prinzip das Ganze einfach googeln.
Mhm.
Und wir haben das für die Recherche auch gemacht und ein paar Sachen von uns verglichen und uns so auch sehr, sehr viel abgelenkt, muss ich sagen. Und haben jetzt mal über Google was gesucht. Was hast du eingegeben?
Ich habe einfach Jadagapurtam online in Tamil.
Mittlerweile kann man das sogar auf Englisch lesen. Also ich habe auch ein paar englische Seiten gefunden, wo die tamilischen oder beziehungsweise die Sanskrit-Wörter dann halt in den deutschen Buchstaben dann geschrieben sind. Und wir haben jetzt hier so eine Seite, da kann man sein Nachatram, also Sternzeichen oder Stern?
Stern.
Okay. Also man kann den Geburtenstern eingeben und dann mal gucken, was da rauskommt. Und wir machen das jetzt einfach mal mit zwei, die wir kennen. Avatam und Mulam.
Oh, es gibt bei Avatam nochmal Mudalam Padam, Rendam Padam, Mudalam Padam und Nalam Padam.
Also erste, zweite, dritte, vierte.
Genau.
Stelle oder?
Stelle, genau.
Genau.
Mhm.
Nehmen wir die vierte Stelle.
Okay, wir nehmen die vierte Stelle.
Okay, also das ist jetzt eine tamilische Seite, das heißt, es steht auch alles auf Tamil drauf. Da ist Marlini ein bisschen flotter als ich.
Genau, also da steht jetzt Nachatram, also Stern, und dann steht da drunter direkt unser Sternzeichen.
Das Sternzeichen ist sogar richtig.
Mhm, also wissen wir schon mal, dass es nicht ganz so falsch ist. Dann steht da Rasi Adipati, das haben wir ja gerade schon erklärt.
Rasi Adipati ist für das Verständnis von Freude, Glück und Freundschaft der Ehepartner.
Genau, also da steht jetzt Sani und Guru, das sind die Planeten, die so stehen bei Rasi Adipati, also das sind unsere
Planeten anscheinend, ja.
Oh, krass, da steht sogar schon, was für Portum es gibt. Oh, krass, da steht, also,
da warte, steht, warte.
Da, also die verschiedenen Sachen, die wir euch vorgelesen haben und die Abby dann auch erklärt hat, die sind dann unten so angegeben und dann steht da, ob das jetzt zusammenpasst und dann ist da so rot, also grün ist dann so, es passt zusammen und rot ist dann so, es passt nicht zusammen.
Okay, also das ist jetzt, okay, also es gibt diese 12 Punkte, die wir auch genannt haben.
Genau.
Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6
steht
von 12 passen. Das heißt, die Konstellation Avatam und
Avatam und Mulam.
Die Konstellation Avatam und Mulam passt nur zu 50% zusammen. Also ist vielleicht nicht unbedingt sehr zukunftsfähig.
Vielleicht können wir ja gucken, welche Sachen zusammenpassen.
Ja, also zusammenpassen tun Ganaportam, das war das waren die Charaktereigenschaften.
Also charakterlich passt man zusammen.
Genau.
Yoniportam,
sexuelle Befriedigung in der Ehe.
Passt das auch. Ganz wichtig, ganz wichtig, das passt schon mal, okay. Dann
doch, Vedaportam hatten wir. Das ist Glück und Freude in der Ehe, passt auch. Okay, Ratcheportam. Ah, okay, keiner von uns beiden stirbt, wenn wir heiraten würden. Also ne, die beiden, die wir da jetzt genommen haben.
Genau, und anscheinend passt das auch mit dem Wohnort oder wie man zusammenkommt oder in welchen Umständen man lebt. Das passt einfach jetzt, sage ich mal. Dann Rasiportam, das passt nicht. Also unsere Sternzeichen passen nicht zusammen. Aber Rasi Adipatiportam, also Guru und Sani, scheinen gut zusammenzupassen. Und Vasiportam, also wir haben man hat keine Anziehungskraft, also unsere experimentelles Paar hat keine Anziehungskraft, Vasiportam. Und ja, die anderen zwei hatten wir jetzt nicht erklärt.
Ja, und so könnte man das halt anscheinend über eine einfache Google-Recherche rausfinden. Da frage ich mich dann, wofür braucht man überhaupt einen Broker?
Ja, einen Broker braucht man ja, damit man halt einfach, damit man die Personen findet. Weil ich kann ja nichts anfangen, wenn ich einfach irgendwelche Horoskope habe und die zusammenpassen. Der Broker vermittelt ja quasi. Also ich weiß ja nicht, wer Single ist und wer in dem Alter ist. Und der muss ja gucken, ob das jetzt zusammenpasst. Er kennt ja mehr Leute so.
Das finde ich halt so krass, dass da ja schon random nach Leuten geschaut wird, teilweise international und da wird erstmal, also es wird ja recht wenig über die Person erstmal in Erfahrung gebracht. Also es ist wie so ein sogar noch weniger als so ein Freundschaftsbuchantrag, finde ich, wenn man Studium, Name, Größe, Gewicht, Foto und keine Ahnung, wie viel man brutto verdient oder so angibt.
Mhm, aber durch diese Information erforscht man ja weiter, weil das ist, also tamilische Gesellschaft oder Gemeinschaft ist ja wie so ein Netzwerk aufgebaut.
Wie so ein Nest.
Ja, Nest weiß ich nicht, aber ein Netzwerk auf jeden Fall aufgebaut, da kann man ja dann sich informieren quasi.
Ja.
Was ich aber da so schwierig finde ist, also dass ich dann auch so, was ich dann auch immer wieder hinterfrage ist so, wenn meine Eltern sich über irgendeinen Typen informieren, ich gehe mal davon aus, dass ich einen Mann heiraten werde, dann ist das ja so, die wissen ja gar nicht, also die fragen dann irgendwie andere ältere Personen, aber die älteren Personen wissen ja dann wiederum nicht, wie der Typ allgemein ist. Man weiß ja nicht, wie er unter Freunden ist, wie er sich eigentlich benimmt und ganz ehrlich, in der tamilischen Gemeinschaft oder Gesellschaft, als ob irgendwelche Kinder hundertprozentig zu ihren Eltern ehrlich sind und alles erzählen. Das ist in jeder Gesellschaft so. Man erzählt Eltern nicht alles.
Ja,
Eltern müssen auch nicht alles wissen.
Und die bestimmen dann im Prinzip, wer überhaupt in die engere Auswahl kommt.
Ja, yeah. Und es kann ja sein, dass meine Eltern denken, das passt nicht, aber für mich passt das dann doch. Also wird mir ja quasi die Chance genommen, obwohl ich nie über arrangierte Ehe nachgedacht habe. Aber einfach diese Logik dahinter, es ergibt keinen Sinn.
Da hattest du ja auch mal gesagt, also mal angenommen, die ganzen Randdaten stimmen, also das, was man im ersten Vermittlungsversuch an diesen Broker mitgibt. Und dann gehen die Eltern so weit, dass sie dann Jadarim vergleichen und Jadarim passt dann doch nicht.
Mhm.
Da hast du dann auch wieder so dieses,
dann passt das halt nicht, aber dann passt ja alles andere und dann
könnte es ja vielleicht, also auf persönlich Kennenlernen-Ebene immer noch funktionieren.
Genau, also man, also es wird gar nicht so die Chance gegeben, sich persönlich kennenzulernen. Es wird ja dann direkt schon so.
Ja, die Chance wird nur gegeben, wenn sowohl alles von familiärer Seite als auch Jaderim am besten passt. Ja, und dann wird man sich vorgestellt und kann sich dann quasi beschnuppern, hat dann so eine, weiß ich nicht, ein- bis sechsmonatige Zeitraum, um sich kennenzulernen. Und eigentlich ist dann aber auch schon alles fest. Also wer dann noch, also wenn man sich dann kennenlernt, gegenseitig vorstellt und sich vielleicht, ne, weiß ich nicht, ist man mal zusammen unterwegs gewesen und kennt sich dann und die Leute. Also meistens weiß man dann ja auch schon im engeren Kreis.
Es muss gar nicht so weit gehen, dass man irgendwie im engeren Kreis Bescheid weiß oder so. Ich habe mal eine Geschichte gehört, da ist das so gewesen, das Mädchen hat jemanden kennengelernt, die haben auch die Nummern ausgetauscht und man hat länger geredet. Auch nur geredet, glaube ich, auch nur telefoniert. Und sie hat irgendwann im Laufe des Gesprächs gemerkt, so, das passt. Also er war sehr sympathisch und so, aber es hat einfach nicht gepasst. Und jetzt erklär das mal Tamischen Eltern. So, es ist sympathisch, es passt alles, aber für mich persönlich passt es nicht.
Ja,
das kann man nicht erklären.
Das ist dann auch kein Grund mehr.
Und sie hat jetzt, also sie hatte vorher nichts gegen arrangierte Ehe, aber mittlerweile hat sie Angst, dass sie, wenn sie jemanden kennenlernt, dass es ihr immer wieder so vorgeworfen wird. Ja, du hast doch schon mit dem geredet, du hast doch schon das und das schon gemacht. Und die Eltern haben das noch nicht mal irgendjemanden außerhalb erzählt. Also nur die Eltern wussten das und die Eltern von dem Jungen wussten das. Aber so.
Und sie hat jetzt schon Angst, dass, falls sie mal wen
kennenlernt. Ja, aber sie hat Nein gesagt. Und dann wurde ihr das vorgeworfen. Ihr wurde es vorgeworfen, dass sie ja schon den kennengelernt hat, dass sie schon stundenlang mit dem telefoniert hat. Und jetzt geht es ja nicht, dass sie Nein sagt.
Ach so, aber die haben nicht geheiratet.
Nee, sie haben nicht auf geheiratet. Aber sie hat halt Angst, jemand anderen nochmal neu kennenzulernen durch die arrangierte Ehe, weil das schon bei den Eltern ist. Und für sie ist das so, ja, wenn die schon so viel telefonieren, dann muss es ja irgendwas sein. Aber so ist es ja nicht.
Ja, ja. Schwierig.
Weil das Telefonat soll ja, oder die Telefonate oder das oder die Treffen sollen ja nur helfen, um wirklich sicherzustellen, passt das, jetzt kann ich mir eine Zukunft vorstellen.
Aber das ist auch eher heutzutage, ne? Also früher wurde dann, gab es glaube ich nicht so viel Zeit.
Also meine Eltern,
ne?
Meine Eltern haben telefoniert und haben sich Briefe geschrieben, das weiß ich.
Ach süß. Briefe geschrieben finde ich echt cool. Aber, also, ich weiß nicht, unterhält man sich dann so richtig über Gott und die Welt? Hat man dafür überhaupt den Raum? Weil im Prinzip ist es ja schon in trockenen Tüchern, dass man heiratet. Zumindest von den Eltern.
Ja, von den Eltern, ja. Also ich weiß nicht, wie das in Sri Lanka, ich glaube, in Sri Lanka geht man einfach davon aus, dass man einfach heiratet.
Ja,
und deshalb,
das macht man
deshalb,
dann einfach.
Genau, deshalb redet man mit der Person, weil es ist ja dein zukünftiger Partner. Du bist ja halt hundertprozentig sicher, du wirst ihn heiraten. Aber so hier gehen deine Eltern schon, glaube ich, dann davon aus, dass es eventuell hundertprozentig passt. Und ich habe auch letztens eine Diskussion mit meinem Vater gehabt, da habe ich gefragt, ja, wie viel stellst du dir das vor? Ich rede einmal mit der Person und dann denkst du so, ich kann sagen, ja, es passt oder es passt nicht. Ja, nach 3 Monaten sagen so, es passt oder es passt nicht. Oder nach 6 oder nach einem Jahr.
Kannst du auch noch nach 4 Jahren sagen.
Ja, aber so, ich habe das gar nicht so verstanden.
Also mein Non-Plus-Ultra-Argument war eigentlich immer, ich kann nicht mal 3-4 Jahre die gleichen Freunde haben. Wie soll ich das dann mit einer Person mein Leben lang aushalten? Mhm. Was jetzt natürlich auch nicht unbedingt für mich spricht, dass ich nicht so lange meine Freundschaften halten konnte. Das sieht mittlerweile auch anders aus. Aber so mit 16, 17 habe ich denen das halt immer gesagt. Also da ist es auch total utopisch, dass man überhaupt davon ausgeht, dass ich dann am Ende mit irgendeiner Person die ganze Zeit zusammenbleibe, die ich mir dann in der Regel ja, also von dem, was die wollen, auch gar nicht selbst ausgesucht habe.
Ja, also das Ding ist, glaube ich, vielleicht haben wir auch eine sehr eurozentrische und romantische Hollywood-Vorstellung von Liebe und Beziehung und deshalb können wir uns das nicht vorstellen.
Ich würde mich da, glaube ich, rausnehmen. Ich bin da, glaube ich, schon ein bisschen, dieses ganze Romantisieren und so, das brauche ich gar nicht. Mhm. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also, dass man kennt halt diese Hollywood-Liebesbeziehungen und möchte dann eigentlich auch sowas. Aber selbst wenn du dir, also tamilische Filme, also Kollywood anguckst, Wie wird das denn da betrifft dargestellt?
Ja, da sieht man sich doch einmal und dann verliebt man sich doch. Das zählt ja auch nicht. Das ist genauso wie eine arrangierte Ehe, nur dass ich selber irgendwo mich vergucke. Und,
ja, aber es ist halt wirklich nur vergucken. Also man sieht einen Tag und dann ist es direkt lieber auf den ersten Blick und dann wird geheiratet und meistens endet der Film dann auch. Und dann wird nicht geguckt, kommen die eigentlich in der Ehe miteinander klar und was und wie. Und da, also auch da gibt es keine realistische Vorstellung, Darstellung von einer Ehe.
Ja, also ich glaube, für jemanden, der in Sri Lanka aufwächst und es so kaum anders kennt und kaum anders wahrnimmt, da ist das, glaube ich, okay. Also da ist das so, das ist deren Lebensrealität, ja, eine arrangierte Ehe einzugehen. Und selbst Liebeshochzeiten funktionieren da wie in den Hollywood-Filmen. Man sieht sich und dann hat man sich verguckt und dann tauscht man sich irgendwie die Nummer aus und dann irgendwann kommt man dann zusammen. Ich weiß nicht, ob, also ich weiß, dass die meisten Gespräche in etwa so ablaufen. Hast du gegessen heute? Hast du gut geschlafen? Was machst du? Und dann ist das Gespräch so beendet. Man hinterfragt dann nicht, was für Vorstellungen man hat. Das ist kein Vorwurf. Es gibt bestimmt natürlich auch andere Paare. Aber ja, überwiegend passiert das halt, wenn man sich mit Leuten unterhält, dann kriegt man das ja mit. So. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann so klar, unsere Eltern hier denken dann so, ja, die haben ja Zeit, sich kennenzulernen, die können da selber noch entscheiden. Klar, das ist ein Fortschritt. Aber für mich kommt das irgendwie nicht in Frage. Ich finde, das ist einfach ein System, was für mich, die hier aufgewachsen ist in der westlichen Welt und die auch ein bisschen realistisch denkt und für mich Beziehung auch mehr ist als nur Kinder kriegen, ja, und Wohlstand haben und glücklich sein ist, kommt das nicht so in Frage. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meinen Seelenverwandten so finde.
Ja, same. Wir wollten noch darüber sprechen, dass, ja, also Pragash hatte das ganz, ganz, ganz am Anfang in dem ersten Ton gesagt, das ist wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also es gibt halt ein Ablaufdatum. Und also man wird halt immens unter Druck gesetzt ab einem bestimmten Alter, vor allem als Frau, wenn man nicht heiraten möchte oder sagt, nee, ich lass mir keinen suchen.
Mhm. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, also meistens ist das so, dass man ja nicht das einzige Mädchen zu Hause ist, dass man halt noch Geschwister hat, die noch heiraten müssen. Damit hängt das zusammen. Und so die Pflicht eines Vaters ist es, seine Tochter zu verheiraten. Und also quasi so eine Last abzugeben. Also
ja, warum wird denn die Tochter als Last gesehen?
Ja, man will halt einfach eine abgesicherte, nicht Last, aber man will eine Absicherung für das Mädchen. Und Absicherung ist, wenn man verheiratet ist.
Ja, ja, okay, also so gesehen, ja.
So, so halt etwas. Und gesellschaftlich gesehen ist das ja so, dass wenn ein Mädchen irgendwie oder eine Frau nicht heiratet oder auch Männer ab einem bestimmten Alter, dann stimmt was mit der Person nicht. Irgendwas stimmt dann nicht.
Ja, also da habe ich auch schon von vielen immer so Stories gehört, dass die Eltern das erste Mal halt mit 23, 22 die Mädels dann schon mal anquatschen. Also da wird nicht sofort gesagt, irgendwie, du wirst bald heiraten, du sollst bald heiraten, sondern ja, also wenn du verheiratet bist, oder wenn du mit der Uni fertig bist, dann ne, steht ja Hochzeit als nächstes auf dem Plan. Und also du hattest das ja selber auch schon, solche Gespräche oder, also wie oft, kannst du es zählen mittlerweile? Also bis jetzt 24?
24, ich glaube, man hat das so als Spaß mal immer am Rande so gedroppt, also auch so von Bekannten und Leute, die einen so kennen. Ja, was machst du denn jetzt als nächstes? Ja, Master, okay, dann kannst du ja eigentlich heiraten. Und dann denke
danach,
ich mir so,
ja.
Ich habe eigentlich danach noch voll viel vor. So. Ja. Also nicht, dass Heiraten nicht auf meiner Liste steht. Es ist auch etwas, das eventuell oder vielleicht möglicherweise passiert. Aber das ist so dieses, wieso fragt ihr mich nicht, was für Träume ich habe, was für Ziele ich habe, was ich für mich erreichen möchte? Wieso studiere ich denn überhaupt? So, das ist so, in dem Moment hinterfragt man so, ist man denn nur was etwas wert oder ist das erst dann okay, wenn ich verheiratet bin? Aber wenn ich verheiratet bin, dann behandelt mich ja nicht jemand anderes. Dann fragt jemand, ja, willst du jetzt Kinder? So, wann kriegst du dein nächstes Kind?
Ja.
Und dann ist das erste Kind da, ja, wollt ihr nicht das nächste Kind schon kriegen? So, dann denke ich mir so, Kind, heiraten, ich will mehr als das.
Dazu habe ich zwei Sachen. Also einmal hat eine Mutter mir auch gesagt, ja, also heiraten, Kinder kriegen, das ist doch Leben. Was ist denn sonst Leben? Aber also auf gebrochenem Deutsch, ne, weil wir uns da gerade auf Deutsch irgendwie unterhalten hatten. Und da dachte ich auch so, okay, das ist, also ich habe in dem Moment gemerkt, okay, das ist das Einzige, was sie kennt. Mhm. Für sie ist heiraten und Kinder kriegen das Leben, weil man von klein auf darauf erzogen wird, irgendwie das Ziel ist halt, man heiratet irgendwann. Was mir dann aber dazu einfällt, jetzt Spoilerwarnung, never have I ever, auf Deutsch noch nie in meinem Leben, wo es um ein tamilisch.
Ich habe noch nie?
Ich habe noch, das heißt, ich habe noch nie, aber auf Deutsch heißt die Serie noch nie in meinem Leben.
Ah, okay.
Mhm. Da spielt, also es geht um ein indisch-tamilisches Mädchen, dessen Cousine aus Indien bei denen zu Hause wohnt. Und die Cousine ist extra aus Indien zum Studieren nach, also in die USA gekommen, studiert da, möchte den Abschluss machen und soll dann aber eine arrangierte Ehe eingehen. Und bei diesem Bewerbungsgespräch, sage ich jetzt mal, wo sie mit den Eltern des potenziellen Bräutigams skypt, erzählt sie, ja, das und das studiere ich und das kann ich machen. Und dann kommt ihre Tante aber von der Seite und also sie hat ihr schon die ganze Zeit Anweisungen gegeben, was sie sagen soll. Und dann kommt die Tante aber ins Bild und sagt, ja, also meine Tochter, also nicht die Tochter, sondern es war ja die Nichte, kann auch übrigens super kochen, dieses Gericht, jenes Gericht, dieses Gericht. Und
sie respektiert Ältere, glaube ich, kam da auch. Oder behandelt.
Genau, sie respektiert Ältere, ja. Und Berufswunsch wurde dann so ganz schnell runtergedrückt. Wo ich mir denke, warum wird Mädels beigebracht, ihr braucht eine High Education, ihr müsst gut sein, ihr müsst später einen guten Job haben können. Aber wenn sie heiraten, bleiben sie im Endeffekt eh nur zu Hause und in der Küche.
Ja, das Traurige dabei ist, ich habe in der Literatur, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich gelesen, dass in der Schweiz Kinder in der zweiten Generation, also Mädels in der zweiten Generation, nach der Hochzeit und spätestens dann, wenn sie Kinder bekommen, nicht mehr berufstätig sind.
Ja, furchtbar.
Ja, und dann denke ich mir so, also wurde die Tradition quasi auch in die zweite Generation weitergegeben, obwohl man als zweite Generation hier aufgewachsen und gebildet ist, dass man halt zu Hause bleibt. Und das, was ich auch noch, das, was ich bei meiner Selbstreflexion festgestellt habe, ist, irgendwie hat man so auch Wünsche, wie man heiratet. Also man stellt sich ja immer vor, wie man heiraten möchte.
Ja.
Und dann werden ja auch, ja, aber das ist auch so, das wird ja dann einem auch so immer wieder gesagt, so, wie, man redet auch darüber, wie willst du eigentlich heiraten? Was ist so dein Traum? Und dann denke ich mir so, eigentlich ist das doch voll das toxische Verhalten. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit etwas, was in meiner Zukunft liegt, wo ich noch nicht mal weiß, wann oder mit wem es passieren soll.
Es ist überhaupt nicht greifbar und trotzdem tut man da schon so Tagträumen.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist, glaube ich, in vielen Gesellschaften so. Es ist nicht nur in der tamilischen Gesellschaft so, es ist in vielen Gesellschaften so, dass Heirat irgendwie Mittelpunkt
Das Nonplusultra-Ziel wird.
Genau. Und es ist nichts Schlimmes, also es kann es ja ruhig sein, aber man sollte trotzdem, also für mich ist das wichtig, dass ich trotzdem meine Ziele habe, dass ich meine Sachen erfülle.
Also ich finde halt problematisch, wenn, also klar hat jeder seine eigenen Ziele auch, aber von anderen wird das ja dann immer wieder als das Ziel angesehen. Mhm. Also du hast ja gerade selber gesagt, ja, warum werde ich nicht nach meinen Träumen gefragt, sondern danach, wann ich heirate? Das ist ja, es ist, also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte nicht heiraten, weil ich gerade das und das und das vorhabe, dann ist das ja für eine tamilische Mutter oder so, das wäre ja kein Grund. Das ist kein Argument.
Ja, sie würde sagen, mach das nebenbei.
Ja, ja, teilweise nicht mal. Das hieß dann, ja, nee, du musst heiraten. Hast du mal auf Uhr geguckt?
Ja, nee, also so, ich kann mir, also es ist ja auch so, wenn man Bachelor fertig hat und Master machen will oder machen Master noch promovieren will, dann heißt es ja, ja, man kann es ja auch, wenn man verheiratet ist, machen.
Ja.
Kann man, natürlich nee. Kann man das, aber dann kommt ein anderer Druck, wenn man verheiratet ist.
Was ich auch krass finde. Ein Bekannter von uns, Pragash, hat uns eine Story von einem Kumpel von ihm erzählt, die in einer etwas längeren Sprachnachricht, die zeigt, dass Liebeshochzeit irgendwie immer noch nicht so ganz gerne gesehen ist, beziehungsweise, dass da sofort Zeitdruck gemacht wird.
Also bei einem Kollegen zum Beispiel, das ist echt, also da kann man nur drüber lachen. Es war so, der war in einer Beziehung, tamilische Beziehung so, und dann hat das jemand halt erzählt, dass dieser Junge mit diesem Mädchen zusammen ist. Da war es halt voll die Story, die Eltern haben sich dann direkt getroffen und dann war das so, die waren noch kurz zusammen, nur eine kurze Zeit waren die zusammen. Das heißt, es ist eine Entwicklungsphase sozusagen. Und dann, weil es die Eltern wussten, mussten die das halt groß machen. Und weil sie es groß gemacht haben, gab es dann eine Beschreibung, das Mädchen ist halt etwas jünger, also das heißt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 23 und der Typ war schon so 28 oder so. Das heißt, der ist schon in dem, sozusagen in dem Ablaufdatum, du musst bald heiraten und das Mädchen kommt gerade in das Datum rein, sozusagen, ne? Und dann haben halt die Eltern Stress gemacht, dass er es heiraten soll. Aber das Mädchen war ja halt noch nicht bereit und erste Liebe und gerade kennenlernen und so. Und das war zu viel. Die sind dann auseinandergegangen. Und das war halt wirklich nur, weil jemand gesagt hat, ja, ihr seid zusammen und dann die Eltern das wussten und die konnten sich halt nicht richtig kennenlernen. Und da war direkt dieser Druck, ey, nächstes Jahr heiratet ihr oder übernächstes Jahr heiratet ihr. Sollen wir schon nach einer Halle gucken? Sollen wir schon gucken, was sie für Sari tragen wird und so. Und dann sind die Eltern so geil und sagen dann einfach, ja, du musst deiner Ex zeigen, dass du auch lieben kannst und du heiratest es einfach. Und der so, wie bitte? Ich so, Leute, ihr habt mir gerade alles kaputt gemacht und dann sollte ja jemand anderes heiraten. Und ja, dann waren das aber so Personen, die einfach gar nicht passen. Und die haben schon direkt, wo sie ein Foto gesehen haben, so gesagt, so, dass er so ein paar Sachen ändern soll. Ich denke mir so, hallo, wer bist du, ihm zu sagen, dass er sich ändern soll? Also entweder gefällt er dir oder nicht und du guckst nur ein Foto. Weißt du, zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, mach mal dein Bart weg oder so oder mach mal deine Haare so. Ich bin so, hä, was geht ab? Und dann haben die Eltern noch was gerissen, das war richtig geil. Da meinen die Eltern, weißt du was? Wen findest du denn jetzt, welche Halle findest du denn am besten? Die Eltern so, hä, welche Halle? Ja, lass uns doch schon mal eine Halle buchen, so in 6 Monaten. Und einen Fotografen schon buchen. Wofür? Ja, für deine Hochzeit. Mädchen? Ja, das finden wir schon bis dahin. Das haben die echt gesagt.
Ich glaube, ich musste erst mal lachen. Also ich musste richtig laut lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil ich so dachte so, wie kommen Eltern auf die Idee, einfach eine Halle zu buchen, ohne ein Mädchen zu haben?
Ich fand es auch einfach nur witzig.
Ich verstehe das, also ich kann es so null nachvollziehen. Und vor allem, bei uns gibt es so ein Sprichwort, das heißt, also es ist etwas, was es tausende Jahre von gibt und das ist etwas, was geerntet werden muss quasi. Und dann denke ich mir so, eine Ernte dauert doch auch lange und man muss doch so viel dafür tun. Und dann suche ich mir einfach eine Halle ohne Mädchen, weil Halle ist wichtiger als das Mädchen, weil ich muss...
Videograf ist wichtiger, muss ja alles hübsch aussehen.
Und ich denke mir so, das soll die Lebenspartnerin deines Sohns werden. Und das ist egal, wie sie ist oder es kann schnell gehen, aber eine Halle, das ist wichtig.
Ja, also ich war auch eher, also ich habe sehr, sehr laut gelacht, war dann aber eigentlich sprachlos und fand halt, also das ist schlimm, aber was ich auch schlimm fand, ist, dass halt das andere Mädchen ja auch unter Druck gesetzt wurde, dass sie jetzt so schnell heiraten soll. Und das ist etwas, was ich bei mir jetzt auch schon gesehen habe. Als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin, fand meine Mama das zuerst nicht geil. Und ich sag mal, nach ein paar Monaten hat sie gesagt, ja, was passiert, es ist passiert, aber jetzt mach schnell fertig und wenn du nicht tamilisch heiraten willst, dann wenigstens Standesamt bitte. Es braucht halt so diese Endgültigkeit für die da, und dass es was Offizielles ist, damit es gelten kann und gesellschaftlich angesehen sein kann. Und dieses Denken, finde ich, müssen wir irgendwie auch bei unseren Eltern rauskriegen. Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall gut bei, gerade weil viele jetzt aus Liebe heiraten oder auch Deutsche heiraten oder halt im Ausland dann Engländer oder Franzosen oder weiß ich nicht.
Und auch bei der arrangierten Ehe viel mitbestimmen auf jeden Fall, selbst wenn sie bereit sind,
genau,
arrangierte Ehe
einzugehen. Genau, das passiert auch, dass da mehr Puffer gelassen wird, dass man mehr Zeit zum Kennenlernen hat und so. Aber ja, also diese Grundeinstellung, nur Ehe ist etwas, wo Mann und Frau irgendwie zusammen sein können. Also von anderen sexuellen Orientierungen wollen wir gar nicht erst anfangen, also nicht in dieser Folge. Aber wenn es um Hochzeit geht, ist halt, ja, ich habe den Faden verloren. kannst du ihn finden.
Ja, wenn es um Hochzeit geht, wenn man traditionell denkt, dass das dann, dass ein Mann und Frau dann auf jeden Fall verheiratet sein müssen. Damit
wenn
die
sie zusammen wohnen, wenn sie irgendwo auf Veranstaltungen zusammen aufkreuzen.
Oder einfach nur in der Stadt Händchen haltend rumlaufen.
Ja. Ja. Das ist schon.
Aber mittlerweile, also ich glaube auch, dass, also ich kenne auf jeden Fall viele Paare, die schon länger, also wo das schon offiziell quasi bei den Eltern ist, also wo die dann offiziell sagen, wir sind zusammen. Und wo das dann auch okay ist, dass sie zusammen unterwegs sind, ohne dass sie verheiratet sind.
Ja, aber da ist bei vielen doch immer noch die Angst, was sagen die anderen? Wenn die anderen, also was heißt Angst, aber da ist halt.
Ja, aber ich so Leute oder Menschen, die so denken wie wir, also die sehr offen sind und die offen auch mit ihren Eltern Sachen kommunizieren und nicht Sachen verheimlichen und auch das nicht von jetzt auf gleich gemacht haben, sondern Schritt für Schritt in ihrer Entwicklung und in ihrem Alter so immer stückchenweise den Eltern beigebracht haben, so, ja, hier, das möchte ich machen und das möchte ich von euch erlaubt haben oder gesegnet haben, da ist das, glaube ich, so, dass es okay ist. Weil die Eltern sich so dran gewöhnt haben, okay, meine Tochter oder mein Sohn passt sich der Gesellschaft an, heißt aber nicht, dass es meiner Tochter oder meinem Sohn nicht wichtig ist, was meine Eltern sagen. Also einfach diese Sicherheit zu geben, dass die Eltern mit einbezogen werden, ist, glaube ich, bei vielen wichtig. Und ich kann nicht von jetzt auf gleich von meinen Eltern erwarten, dass sie das ändern, aber ich kann erwarten, dass sie das versuchen, mit der Zeit zu akzeptieren. Und ich glaube, das müssen wir in der zweiten Generation oder in der dritten auch lernen. Wir müssen lernen, mit unseren Eltern zu kommunizieren und auch nicht Angst zu haben. Natürlich werden unsere Eltern erstmal Mauer aufbauen und sagen, nein, das geht nicht. Aber ich glaube, mit der Zeit lernen die das auch einfach, weil die, also Eltern.
Irgendwann finden die sich auch damit ab, weil im schlimmsten Fall verlieren sie die Kinder ja sonst.
Ja, genau. Und ich finde, das ist wichtig, dass man keine Angst hat und nicht abhaut und, keine Ahnung, irgendwelche anderen dummen Sachen
durchbrennt
macht.
Und sowas, ja.
Ja, man macht, es tut mir leid, weil, also ich weiß, dass es viele Geschichten gibt, wo es unmöglich war, anders zu handeln. Das ist auch jetzt kein Vorurteil. Aber bevor man voreilig handelt, sollte man das Gespräch mit den Eltern einfach auch suchen. Und nicht nur von jetzt auf gleich, weil ich jetzt eine Beziehung habe, sondern schon vorher. Vorher schon seine Freiheiten und seine Wünsche und Träume äußern. Weil ich habe das Gefühl, dass viele tamilische Eltern gar nicht wissen, was bei den Kindern abgeht.
Nee, safe. Also davon bin ich zu in 99% der Fälle von überzeugt.
Ja, das ist auch das, was ich in Forschungen oder wenn ich selber Interviews geführt habe, herausgefunden habe, dass nicht kommuniziert wird. Und dass immer davon ausgegangen wird. Es wird immer von irgendeiner Tatsache ausgegangen, aber man sagt das den Eltern nicht. Und dann natürlich ist das so. Und bei den Kindern, wo da kommuniziert wurde, da haben die auch weniger Angst. Klar, es gibt diese Angst noch, aber die sind eher bereit, mit ihren Eltern darüber zu kommunizieren. Und das ist wichtig.
Ja, gut gesagt. Gut gesagt. Dann möchte ich auf jeden Fall noch darüber sprechen, dass es sich bei Dadachem, Panjangem und dieser ganzen Prozedur für eine arrangierte Ehe ja um Astrologie im Prinzip handelt. Mhm. Und wenn ich meiner Mutter sage, Mami, ich bin Krebs, guck mal, das ist mein Horoskop, glaube ich nicht, dass meine Mutter sagen würde, das, was da steht, das wird jetzt eintreffen. Aber bei Jadrim oder so würde die das, glaube ich, nochmal anders sehen, weiß ich nicht. Ich glaube, sie würde nicht quasi an das deutsche Horoskop glauben, aber an das tamilische schon. Und Astrologie ist ja, es gibt ja keine Beweise, es ist nicht empirisch irgendwie belegbar. Und das ist halt für mich auch so eine Sache, wo ich dann nicht mich drauf einlassen kann.
Ja, das ist aber es ist genauso wie wenn man andere Religionen oder wenn man einfach nicht gläubig ist, da versteht man das ja auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Glaube an die Astrologie.
Genau, also wer dran glaubt, für den, ich finde die Punkte, die im Jadrim geguckt werden, sind alle sinnvoll. Mhm. Also ne, zu gucken, können wir Kinder kriegen, zu gucken, wie sieht's mit den Generationen aus, die nach uns kommen, nach Wohlstand und Freude und Anziehungskraft, Intimität und diese ganzen Punkte, die sind auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen, ich muss auch sagen, jetzt verstehe ich, was hinter dieser ganzen arrangierten Ehe überhaupt steckt und passiert und verstehe auch, dass Leute, die halt dran glauben, dann auch wirklich denken, dass diese Ehe halten wird und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe hält, natürlich auch höher. wenn man das glaubt. Das ist ja, also ich finde, das ist wie Placebo. Wenn du aber von vornherein eh nicht daran glaubst und dann dich irgendwie da reinzwingst, weil Mutti und Vater sagen, das machst du jetzt so, dann sehe ich da nicht viel Hoffnung für.
Ja, ich glaube, aber ich muss auch sagen, als ich in Sri Lanka war und mit den mit der jetzigen Generation, die ungefähr in meinem Alter sind, also so 4 Jahre, 5 Jahre jünger oder älter sind als ich, die glauben einfach an diese arrangierte Ehe. Ist das so, ja, wenn meine Eltern für mich suchen, ist das okay für mich. Eine Cousine hat dann gesagt, ich möchte nicht, dass die Person in einem anderen Land lebt, die sollte schon aus Sri Lanka kommen, aber alles andere sollen meine Eltern gucken. Ich will gar keine Liebeshochzeit, ich habe gar keine Lust auf diese ganzen ich habe gar keine Lust auf die Partnersuche und auch keine Lust, mit meinen Eltern darüber zu diskutieren. Ich bin schon zufrieden, so was meine Eltern für mich vorhaben.
Ja, quasi. Ich finde, das ist auch eine große Vertrauenssache dann.
Ja, finde ich auch. Also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, auch wenn ich meine Eltern über alles liebe, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber für sie war das so ganz normal und ich kann ihr ja nicht reinreden so, nee, das darfst du jetzt nicht, weil eigentlich es gehört, das geht ja nicht. Das ist ja ihre Sache, so wenn sie damit glücklich ist, und genauso gilt das auch für Leute, wenn die sich damit näher beschäftigt haben und wenn die sich 100%ig sicher sind und wenn es ein Weg ist, um seinen Partner zu finden und sein Leben, also seinen, weiß ich nicht, Lebenspartner zu finden, dann ist das halt so.
Das ist halt auch wieder dieser Punkt, wir wollen gar nicht sagen, das und das ist scheiße, weil, das und das ist schlecht, weil, sondern wir wollen sagen, deswegen passt das nicht zu uns und das steckt eigentlich dahinter. Und das Problem dabei ist ja eben, dass ganz viele Kinder einfach aufwachsen, nie, da, also die wissen, es gibt arrangierte Ehe, die wissen aber nie, wie passiert das, was wird da geguckt, was wird da verglichen, und dann wird man so ins kalte Wasser geworfen und heißt es, ja, arrangierte hier, den sollst du jetzt heiraten.
Mhm.
Und dann bist du so, bam.
Ja.
Und dann.
Und das ist ja auch, also hier jetzt unser Gespräch ist ja auch, damit Leute sich oder Kinder der zweiten Generation. Ja,
damit ihr.
Genau. Auch damit sich identifizieren können und so verstehen, ja, es gibt auch andere Leute, die so denken oder die das genauso hinterfragen oder sich so denken, ja, was ist da denn jetzt eigentlich oder was wird
woher
da denn
kommt
jetzt gemacht?
Das? Ja.
Und es geht mir immer wieder darum, dass man nicht blind irgendwas macht, nur weil unsere Eltern, weil das Tradition ist. Oder nur, weil das unsere Eltern sagen, dass das so ist.
Ja, man sagt ja, never change a working system. Aber wer so denkt, hat ja in allen Lebensbereichen eigentlich kein Entwicklungspotenzial und bleibt halt altbacken. Und das muss halt nicht sein.
Ja.
Eine Sache gibt es noch, die ich echt frech finde. Und zwar den Job des Broker. Das ist, im Prinzip ist es ja auch immer ein Mann, der hat einen Vollzeitjob oder einen halben Teilzeitjob oder weiß ich nicht. Also er hat auf jeden Fall einen normalen Beruf im
Also es war früher ein Mann, mittlerweile gibt es auch Frauen.
Ja?
Mhm.
Okay. Da hatten wir im Vorfeld ja gesprochen, das hatte sich so angehört, als wären das nur Männer. Aber gut, das ist dann eine Person, die hat in der Regel irgendeine Form von Arbeit. Mhm. Und selbst wenn es dann Hausfrau oder Hausmann ist, sind sie halt zu Hause. Aber wir sind ja hier in Deutschland und da muss man ja Steuern zahlen und. Und diese Brokers-Geschichten, wie viel Geld nimmt denn so einer aus deiner Erfahrung?
Also mir ist das eigentlich mit den Steuern so relativ egal, weil es gibt genug Schwarzgeld, worüber wir jetzt stundenlang reden können. Also ich finde es einfach nur unverschämt, wie was die Summe halt einfach ist. Also es gibt so verschiedene Preislistentabellen. Also erstmal, wenn der Broker jemanden vorschlägt und es zur Hochzeit kommt und die Hochzeit dann tatsächlich stattfindet, gibt es einen Preis, und dann für den Vorschlag an sich gibt es einen Preis. Und der kann zwischen 500 und 3000 Euro liegen. Das weiß ich, weil für meine Cousine in Indien hat meine Mama quasi verschiedene Leute oder so verschiedene Brokers angesprochen. Und die haben dann diese Preisliste gesagt und meine Mama hat gesagt, ja, also es findet noch nicht mal eine Hochzeit statt, und nur für den Broker so viel Geld auszugeben.
Ja.
Ich könnte für einen Make-up-Artisten so viel Geld ausgeben oder für einen Fotograf so viel Geld ausgeben, aber doch nicht für den Heiratsvermittler, der das noch nicht mal professionell macht oder so, sondern irgendwie so 1000 Bekannte hat und
nebenbei,
dadurch dann halt so, so Informationen halt kriegt.
Ich finde das in echt unverschämt hohe Preise und das Geld würde ich definitiv anders investieren.
Ja, das Problem ist aber, dass viele Eltern verzweifelt sind, weil wenn Töchter oder Söhne älter werden und da dann sich so nichts ergibt, weil meistens ist das ja, manchmal ist das ja auch einfach so, dass Leute vorgeschlagen werden. Also jemand ruft irgendwo an und sagt, ja, ich kenne die und die Person, die würde zu deiner Tochter passen. Wenn das aber nicht passiert, dann sind die Eltern ja richtig verzweifelt und dann suchen die ja bei den Broker die Hilfe. Und die wissen das, die wissen, die Brokers wissen, womit die spielen. Also die wissen ganz genau, die werden auf mich zurückkommen, auch wenn es dann vielleicht ein anderer ist. Aber die wissen einfach, dass das Heiraten, also arrangierte Ehe heutzutage ist sehr schwierig, weil viele eine Liebeshochzeit eingehen oder relativ früh schon einen Freund haben. Und dann, wenn du älter wirst, dann scheint es ein relativ großes Problem zu sein, den passenden zu finden. Also viele, bei vielen weiß ich, dass es sehr, sehr lange dauert, über die arrangierte Ehe jemanden zu finden. Also manchmal 3-4 Jahre.
Boah, das ist echt lang. Also 3 Jahre im Suchprozess und dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 2-3 Monate, um es dann über die Bühne zu bringen.
Ja, und das Ding ist, dein Bild oder deine Informationen werden ja an so viele Menschen einfach weitergegeben. Also so viele Menschen
kriegen das würde ich nicht wollen.
Ja.
Hallo, Datenschutz?
Ja, das ist halt einfach so.
Gib es nicht. Und meistens weißt du ja nichts davon, weil deine Eltern einfach dein letztes Passfoto nehmen und das rumschicken.
Ja.
Wirklich, wirklich schwierige Angelegenheit. Und
mittlerweile gibt es ja auch WhatsApp, also früher war es noch über Briefe, das weiß er, daran erinnere ich mich noch, dass bei uns zu Hause irgendwelche Sachen angekommen sind, so weil die Eltern das geschickt haben und gesagt haben, ja, guckt mal, ob das jetzt hier passt und so. Also bei meinem Vater, ne? Und mittlerweile ist das ja über WhatsApp. Meine Eltern kriegen über WhatsApp irgendwelche Sachen. Und ich bin mir so,
furchtbar.
Ja, und ich muss das sogar manchmal weiterleiten. Und dann denke ich mir so, ja.
Das, ja, finde ich gar nicht so cool. Ja, das waren eigentlich auch alle Punkte, die wir zu dem Thema so ansprechen wollten.
Es gibt mit Sicherheit noch 1000 andere Sachen, die man dazu noch sagen kann und analysieren kann. Aber die Diskussion können wir gerne auch mal gemeinsam über Insta führen. Schreibt uns einfach unter die Posts zur arrangierten Ehe, wenn euch was gefehlt hat oder ihr noch Nachfragen habt und wir versuchen uns da dann nochmal schlau zu machen.
Zeit für unsere Current Obsessions. Ich habe diese Woche eigentlich nichts, womit ich so richtig obsessed bin. Ich habe aber mit einem Gilmore Girls Rewatch angefangen und irgendwie beruhigt mich die Serie, weil ich da so ein Gefühl von Unbeschwertheit kriege. Das tut mir gerade ganz gut. I like it. Und ich finde die Konversationen in der Serie auch einfach mega geil geschrieben. Und vom Titelsong habe ich jetzt auch bestimmt seit 4 Tagen voll den Ohrwurm. Also ich krieg's gerade gar nicht mehr raus. ja, was hast du denn diese Woche, womit du so obsessed bist?
Oh, ich wünschte, ich könnte mich für eine Sache entscheiden. Ich hatte richtig Probleme, auf jeden Fall eine Current Obsession auszusuchen. Und ich dachte mir mal, ich nehme mal was anderes als einen Song. Und zwar hat ein Tamishos Restaurant am Wochenende die Neueröffnung gefeiert. Und natürlich habe ich mich dann über die Insta-Seite und über die Webseite schlau gemacht. Und ich finde, das sieht richtig fancy aus. Also, wenn ihr Bock auf Fusionsküche habt und traditionell tamilische indische Küche ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne in Loma heißt das, glaube ich.
Loma, glaube ich, oder?
Ja, ich bin mir da, ja, Loma, so, in der Nähe von Köln ausprobieren. Das Restaurant heißt übrigens Kadikala, den Namen finde ich übrigens sehr cool, weil das ist von einem Schole-König, der Name. Schola ist eine Dynastie gewesen in Südindien. Und ja, und zu seiner Zeit gab es auch die Sangam-Literatur, also er ist in der Sangam-Zeit gewesen und Sangam ist die jüngste literarische tamische Zeit, die noch existiert, also wo die Literaturen noch vorhanden sind. Das war ungefähr 400 vor Christus. Genau.
Ja, voll cool. Also ich finde, cooler Name ausgesucht. Ich habe mir auch über Insta angeguckt, was die so, also wie die Eröffnungsfeier aussah und ich habe schon richtig ordentlich aufgefahren. Also sah schon geil aus. Mhm. Thanks for sharing. Und wenn ich dann bald mal zu dir nach Köln komme, müssen wir auf jeden Fall dahin fahren. Da bin ich schon gespannt. Neues Essen ist immer geil, because food is life. Also lass mal hinfahren.
Ja, lass es auf jeden Fall machen. Also ich war ja selber doch nicht da, aber eine Freundin war da und die fand das schon mal sehr lecker. Also bin ich gespannt, wie es wird.
Yes, geil.
Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Einige von euch haben uns zur letzten Folge auch schon Feedback gegeben, was ihr gut fandet, was ihr doof fandet. Ich wollte mich nochmal, also bevor wir zum Ende kommen, erstmal danke, dass ihr so fleißig zugehört habt, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir haben nicht mit so vielen Leuten und Zuhörern gerechnet, muss ich sagen. Also ich habe schon erwartet, dass meine Freunde zuhören. Ja, das habe ich erwartet. Aber dass auch andere Leute so unseren Podcast entdecken und auch uns Feedback geben, das freut uns sehr. Und ja, auch bei Freunden, wo ich so dachte, werden die das jetzt hören, haben reingehört und das finde ich mega cool. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Leute noch dazu kommen.
Ja, me too. Also diesmal gerne auch wieder Feedback, immer her damit. Wir freuen uns sehr drüber und sagen dann auch schon bis zum nächsten Mal hier bei Achapelle.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. We'll be right back.